Sie hören Kontrafunk aktuell. Am vergangenen Wochenende erlebte die nordrhein-westfälische Großstadt Essen den 15. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland, AfD. Die Stadtverwaltung versuchte eine Weile, den Parteitag zu verhindern, indem sie die Grugerhalle nicht an die AfD vermieten wollte. Als ein Gericht das fast schon erwartungsgemäß vereitelte, verlegte sich die Stadt darauf, es den Delegierten so ungemütlich wie möglich zu machen. Ihr seid hier nicht willkommen, verkündete etwa Oberbürgermeister Thomas Kufen von der CDU und wirkte dann als Mitorganisator von Protesten. Und die kamen auch zu Tausenden. Aber es waren auch radikalisierte Demonstranten dabei, die versuchten, die AfD-Delegierten nicht ins Tagungsgebäude zu lassen, um so die Beschlussfähigkeit des Parteitages zu sabotieren. Nur durch entschlossenen Einsatz der Polizei konnten die Delegierten in die Halle. Demonstranten gingen mit brutaler Gewalt gegen die Polizei vor. Nicht alle, aber einige, und verletzten mehrere Beamte. Die AfD demonstrierte in der Halle währenddessen ungewohnte Geschlossenheit und Disziplin. Hat die AfD also ihre Flegelphase überwunden? Und wie weit darf demokratischer Protest gehen? Über dies und anderes wollen wir uns jetzt austauschen mit dem Journalisten Philippe Debion, der seit einem Vierteljahrhundert für diverse Medienhäuser im Nachrichtenjournalismus arbeitet und in Essen vor Ort war und ist. Herzlich willkommen, Herr Debion.
Herzlich willkommen.
Hat der Protest gegen den AfD-Parteitag am Wochenende den Boden des Grundgesetzes verlassen, jedenfalls teilweise? Oder ist es legitim, den Parteitag einer legalen politischen Partei verhindern zu wollen, damit diese gegen Auflagen des Parteiengesetzes und des Vereinsrechts verstößt, ohne eigenes Verschulden wohlgemerkt?
Ich sag mal so, grundsätzlich finde ich es schon legitim, dass jeder gegen alles protestieren darf, was er nicht gut findet. Ob man das jetzt im speziellen Fall richtig findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn jemand sich in Deutschland auf die Straße stellen möchte und kundtun möchte, dass er was auch immer nicht gut findet, finde ich das per se erstmal richtig.
Hat im Fall Essen ein CDU-Oberbürgermeister versucht, eigene parteipolitische Ziele zu verfolgen, also sein Amt missbraucht? Wie sehen Sie das?
Ich sehe das mal so, dass er dem Druck der Straße nachgegeben hat. Es ist ja in diesen Zeiten so, man ist entweder dafür oder man ist dagegen. Die Grautöne gibt es nicht mehr oder nicht mehr häufig. Und das war in dem Fall auch so. Ich glaube, er hat das tatsächlich aus politischem Kalkül gemacht, um sich danach nicht anhören zu müssen von den linksgrünen Teilen dieser Gesellschaft. Er würde gemeinsame Sache mit der AfD machen. Und wahrscheinlich hätte ein Fernbleiben und ein Nicht-Unterstützen der Proteste schon ausgereicht, um ihm zu unterstellen, er würde gemeinsame Sache machen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, sicherlich ist die AfD eine politische Konkurrenz für die CDU und das wissen die bei der CDU.
Wie haben die Delegierten das eigentlich wahrgenommen in der Halle? Wie ist das aufgenommen worden? Mit Gelassenheit oder hat man sich da auch empört darüber?
Über die Teilnahme der CDU?
Nee, ganz, ganz grundsätzlich der Proteste, aber auch eben des Bürgermeisters, ganz klar.
Es war auf jeden Fall niemand überrascht. So, war dieses Mal ja sehr groß in den Medien, dass es die Proteste gegen den Bundesparteitag gibt. Aber egal, mit welchem Delegierten der AfD ich vor Ort gesprochen habe, die sagen, wir sind das gewohnt und zwar seit Jahren. Egal, wo wir hinkommen, es wird immer gegen uns protestiert und zwar auch schon immer von CDU und Co. Also überrascht war da niemand. Allerdings waren die Leute da auch schon sehr, ja, von der Heftigkeit der Proteste. Das war schon für viele Menschen eine neue Qualität, auch für Menschen, die das schon länger kennen, dass da wirklich teils mit körperlicher Gewalt vorgegangen wurde und zwar nicht nur von, ich sag mal, schwarzen Block Antifa-Linksautonom, sondern auch von, in Anführungszeichen, ganz normalen Menschen. Es gab einen AfD-Abgeordneten, der wurde quasi in einen Backshop gejagt, ne, wurde dann da nicht mehr rausgelassen. Die Polizei hatte wirklich Probleme, die Leute daran zu hindern, in diesen Backshop irgendwie einzudringen. Das war wirklich eine brenzlige Situation. Da war die Fähre von Herrn Habeck nichts dagegen. Das muss man einfach mal so knallhart sagen. Teilweise mussten die Abgeordneten über Metallzäune steigen. Dann gab es in Anführungszeichen berühmte Video, wie Frau Storch quasi aus dem Gebüsch kommt und rennt, wo sich alle drüber lustig gemacht haben. Das war aber überhaupt nicht lustig. Und auch die Personenschützer vor Ort fanden das nicht lustig. Und Frau von Storch ist schneller gelaufen, weil ihr das so gesagt worden ist. Los, 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 schnell zum Auto. Ne? Also das waren schon brenzlige Situationen. Und da gab es ganz, ganz viele dieser Situationen. Es sind ja auch andere Menschen angegangen worden, nicht nur AfD-Abgeordnete.
Was ist darunter zu verstehen? Ganz normale Passanten, Zuschauer oder auch Journalisten wie Sie?
Also beweissicher kann ich Ihnen sagen, dass es auch Journalisten gab, die attackiert wurden. Mit einem von denen reden Sie gerade. Es sind Gruppen der Gegendemonstranten rumgelaufen, haben sich benommen wie Straßenmilizen, haben gefragt, wenn man quasi zur Grugerhalle, dem Veranstaltungsort des Bundesparteitags, gehen wollte, wer man ist und wo man hin will. Ne? Haben sich einem im Weg gestellt. Ich persönlich habe dann gesagt, ja, ich möchte da hin und ich bin Journalist. So, und wollte weitergehen. Dann wurde von mir verlangt, dass ich meinen Presseausweis vorzeigen solle. Ansonsten dürfe ich da nicht hin. Jetzt hätte ich das natürlich machen können. Ich sehe es aber nicht ein, dass ich irgendwelchen dahergelaufenen Straßenmilizionären selbsternannten mich ausweisen muss, damit die entscheiden dürfen, wo, wann, wie und über was ich berichte. Habe ich gesagt, ich mache das nicht. Woraufhin mir erklärt worden ist, dann würde ich jetzt Probleme bekommen. Und dann wurde in Richtung dem schwarzen Block gerufen, hier, da ist noch einer von der AfD. Da waren natürlich auch eine Menge irgendwie gut behelmte Polizisten und es ist nicht komplett durcheskaliert, um es mal so auszudrücken, aber es war schon eine sehr, sehr neue Qualität, dass mal Journalist angefeindet wird. Das habe ich in 25 Jahren Berlin und ganz vielen 1. Mai-Demos alles schon mitbekommen, aber diese Qualität habe ich so noch nicht mitbekommen. Ja, etwas später erzählte ich das dann natürlich im Journalistenpulk, Presseräumlichkeiten beim Parteitag kam das natürlich auch zum Thema. Ja, und dann erzählte eine Kollegin von der Zeit, die ja nun sicherlich kein rechtskonservatives Medium ist, erzählte dann auch davon, dass sie mit mehreren Kollegen, unter anderem vom Deutschlandfunk, denen sei genau dasselbe passiert. Daraufhin wurden sie umringt, beschimpft, bebrüllt und tatsächlich auch körperlich angegriffen. Ich habe dann eine der Kolleginnen im Öffentlich-Rechtlichen später sie gefragt, wie brenzlig das wirklich war. Und sie sagte mir wortwörtlich, ja, also die Polizei hat uns da rausgekloppt. Und das ist schon eine neue Qualität. Und das halte ich auch für sehr, sehr, sehr bedenklich.
Glauben Sie, dass diese Vorkommnisse noch ein Nachspiel haben werden? Also, dass man darüber auch nochmal bundespolitisch, landespolitisch diskutieren wird, dass die Polizei dann nochmal, wie soll ich sagen, Manöverkritik kommen lässt und sagen wird oder Maßnahmen fordert, wie politische Veranstaltungen dieser Art besser demokratisch abgesichert werden können?
Also ich weiß nicht, ob die Polizei in diesem Fall wirklich der richtige Ansprechpartner dafür ist, weil die Polizei hat einen guten Job gemacht. Also, die haben alles aufgefahren, was sie hatten. Die waren immer schnell vor Ort. Die haben auch sehr rigoros durchgegriffen und haben unterm Strich ja auch dafür gesorgt, dass es nicht eskaliert ist. Es gab ungefähr 30 verletzte Polizisten, Stand jetzt. Das ist schlimm für jeden einzelnen verletzten Polizisten, aber es ist trotzdem eine verhältnismäßig geringe Zahl, wenn man sich anguckt, was hier an Gewaltpotenzial eigentlich rumgelaufen ist. Und das spricht dafür, dass die Polizei es eigentlich schon im Griff hatte. Und ja, die haben halt ihren Job gemacht. Und inwiefern die jetzt die richtige Behörde dafür sein soll, die sagt, was darf man und was darf man nicht. Ich glaube, das ist eine politische Entscheidung. Die Polizei muss sie durchsetzen.
Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte war ja die Gremienwahl oder die Wahl der Spitzenfunktionäre. Da war vorher gemutmaßt worden, Tino Chrupalla, einer der beiden Vorsitzenden, würde einer Art Palastrevolte zum Opfer fallen. Er hat dann letztlich ein deutlich besseres Ergebnis als seine Co-Vorsitzende Alice Weidel eingefahren. Sind das die ersten Vorzeichen, dass die ostdeutschen Landesverbände innerhalb der AfD eine zukünftige Macht darstellen werden und sich Ränkespiele westdeutscher Landesverbände nicht mehr länger gefallen lassen?
Ja, da muss man zunächst mal sagen, Palastrevolution und Chrupalla wackelt und so weiter. Ja, das stand in vielen Medien. Inwiefern das aber tatsächlich vorher so war, das ist eine ganz andere Frage. Chrupalla selber war weitaus weniger besorgt, als es im Spiegel oder in anderen Medien stand. Ich glaube, da ist tatsächlich auch etwas ein Stück weit konstruiert worden. Und das Ergebnis hat das ja dann letztlich auch bestätigt. Ich meine, 82%, das ist deutlich mehr, als er erwartet hat. Aber wirklich überrascht, dass es wieder die Doppelspitze gibt und dass es wieder eine sehr, sehr hohe Zustimmung für das Duo Weidel-Chrupalla gibt. Also überrascht war davon letztlich auf dem Parteitag niemand. Und was das andere angeht, ja, also man konnte das allgemein ein bisschen feststellen. Jetzt nicht nur der Unterschied Ost- und Westlandesverbände, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Partei langsam erwachsen geworden ist und dass die Leute auch merken, dass diese ganzen innerparteilichen Querelen und diese Kampfkandidaturen und was immer so dazwischen kommt, dass das letztlich mehr schadet. Und die Selbstoptimierung einzelner Delegierter, die es ja in der Vergangenheit relativ häufig gab, ich glaube, da hat der Großteil der AfD einfach keine Lust mehr drauf, weil sie merken, dass es im Endeffekt der gesamten Partei schadet. Das ist so das, was man da so durchgehört hat und auch gemerkt hat.
Hat es dann auch eine Fehlwahrnehmung oder eine Art Fehldarstellung gegeben bezüglich der beiden Spitzenkandidaten für das EU-Parlament, Büstron und Krah? Wenn man also die klassischen Medien verfolgt hat, konnte man den Eindruck gewinnen, da wurde mehr oder weniger abgerechnet oder schmutzige Wäsche gewaschen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ist das Tischtuch wirklich zerschnitten oder wird nach den Landtagswahlen der Tisch neu gedeckt? Wie war die Stimmung unter den Delegierten? Spielten die Personalie Büstron und Krah überhaupt die Rolle, wie Medien behauptet haben?
Also Krah selber war ja nicht da und das waren dem Vernehmen auch alle Anwesenden sehr zufrieden damit, dass der Kollege Krah nicht mehr vor Ort war. So, bei der jungen Alternative, das sind ja Krah-Unterstützer, die haben auch Aufkleber verteilt. Maximilian Krah hat nichts Falsches gesagt, aber ich sag mal, bei den erwachsenen AfD-Delegierten, da waren dem Vernehmen auch alle sehr froh, dass Krah jetzt quasi Geschichte ist. Und ich glaube auch nicht, dass sich das nochmal ändern wird.
Die andere Personalie, die immer wieder, wenn es um AfD und Zusammenkünfte auf Bundesebene der AfD geht, ist natürlich Björn Höcke. Wie haben Sie das registriert? Hat er dort eine maßgebliche Rolle gespielt? Ist die Personalie Björn Höcke für die AfD so wichtig, wie sie für bestimmte Medien ist?
So wie ich das gesehen habe, ist Höcke fertig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sag mal, dieses Provokante und dieses nach vorne und Kampfgeist und so weiter und so fort, davon war jetzt eigentlich nichts mehr zu spüren. Der ist da sehr, sehr müde und kraftlos rumgelaufen. Die Journalisten haben sich auch nicht mehr wirklich für Höcke interessiert. Das hat man auch gemerkt. Das hätte ich anders erwartet, muss ich sagen. Aber ich glaube tatsächlich, nach dem Parteitag, dass die Ära Höcke letztlich vorbei ist. Also der hat da eine wirklich sehr untergeordnete Rolle gespielt, was man ja auch in der Berichterstattung sieht, wenn man sich anguckt, wie in die letzten 1-2 Tage berichtet worden ist. Höcke kommt da zwar auch mal vor, aber ich glaube nicht, dass er noch das wie auch immer bewertete Aushängeschild dieser Partei ist.
Deutschland ist ja, also jedenfalls nehme ich das so wahr, Sie können mich ja im Zweifel wirklich korrigieren. Für mich ist aber Deutschland, was die Akzeptanz rechtskonservativer, rechtsnationaler Parteien angeht, immer noch ein Sonderfall in der EU. Denn in praktisch allen anderen Unionsstaaten sind Parteien seit Jahrzehnten völlig normal, die teilweise durchaus wirklich weit rechts stehen. Die Masse der Wähler aber ist deshalb nicht in Panik verfallen. Holt Deutschland mit der AfD jetzt etwas eigentlich Normales, was das Parteienspektrum angeht, nach? Oder ist die AfD tatsächlich, wie tagtäglich uns erzählt wird, eine Gefahr für die Demokratie und ein Sonderfall?
Es gibt sicherlich Teile in der AfD, die fragwürdig sind. Das muss man schon so sagen. Das ist aber meiner Meinung nach nicht der große Teil der AfD. Also gerade was ich sag mal die junge Alternative angeht, was ich da auch jetzt gesehen habe, das ist schon wirklich grenzwertig, muss man so sagen. Aber wenn man jetzt in Richtung Parteiführung guckt, gerade was Chrupalla angeht, gerade was Frau Weidel angeht, also da sehe ich keine Gefahr für eine Demokratie. Und mal unabhängig von meiner persönlichen Meinung, die letztlich irrelevant ist, die AfD gehört zum deutschen Parteienspektrum dazu. Das ist so. Das ist keine Modeerscheinung, keine Ausnahmeentscheidung. Diese Partei hat sich etabliert. Und solange sie nicht verboten wird, wird sich daran auch nichts mehr ändern. Und das ist ganz einfach eine Tatsache, mit der sich auch die schärfsten Kritiker, denke ich, einfach mal mit realem Blick abfinden sollten. Diese Partei ist da. Diese Partei hat einen sehr stabilen Wählerstamm. In den Ostländern ist sie die stärkste Kraft. Wer ein bisschen Ahnung von Ostdeutschland hat, weiß auch, warum das so ist und dass sich da auch nichts ändern wird auf kommende Zeit. Das letzte große war ja BSW, Wagenknecht. Versinkt damit die AfD in der Versenkung? Nein, das ist nicht passiert. Also die AfD ist da und die wird bleiben.
In Essen fand am Wochenende der Bundesparteitag der AfD statt. Wir haben uns darüber unterhalten, über die Vorgänge drinnen und draußen mit dem Journalisten Philippe Dibion, der schon sehr lange für diverse Medienhäuser arbeitet, aktuell für die Schwäbische Zeitung und den Nordkurier und in Essen vor Ort war, wo wir ihn auch erreicht haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dibion.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.